Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, welche Fehler du beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung unbedingt vermeiden solltest, damit dein BU-Antrag jetzt oder später nicht abgelehnt wird. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch. Was erwartet dich heute in der heutigen Podcast-Folge und warum mache ich diese Podcast-Folge? Viele denken immer, ja, wenn man eine BU hat, dann der Leistungsfall kommt. Man sieht es immer in den Medien, die BU leistet doch sowieso nicht und der Antrag wird dann abgelehnt. Ja, zahlt einfach nicht. Was mache ich dann? Das ist auf jeden Fall ein Mythos. Vielleicht hast du den Satz ja auch schon mal gehört. Aber die guten Nachrichten sind, das stimmt so nicht. Laut Gesamtverband der deutschen Versicherer werden rund 80% der BU-Leistungsanträge bewilligt. Also das ist eine sehr, sehr hohe Quote. Aber in den restlichen Fällen gibt es typische Fehler, die sich immer wieder wiederholen, die wir uns heute gemeinsam anschauen, wie du die vermeiden kannst und eben nicht zu den 20% gehörst, wo der Leistungsantrag vielleicht später bewilligt ist. Will man nicht, denn man schließt ja eine BU ab, damit sie dann auch im Leistungsfall wirklich für einen da ist. In dieser Podcast-Folge habe ich auch deshalb die 5 häufigsten Fehler rausgesucht, die gemacht werden. Und was ganz interessant ist, die meisten Fehler davon haben nichts mit dem Leistungsantrag zu tun, wenn man berufsunfähig wird, sondern passieren schon vorab, wenn man die BU beantragt, dass da einige Fehler unterlaufen. Deshalb ist die Podcast-Folge super relevant für diejenigen auch, die planen, eine BU wirklich abzuschließen, dass man genau diese Fehler vermeidet, damit man eine BU hat, die später im Leistungsfall auch wirklich leistet. Machen wir erstmal einen kurzen Mini-Crash-Kurs. Wie prüft der Versicherer denn überhaupt, ob man berufsunfähig ist oder wird? Die BU liegt in der Regel vor, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf voraussichtlich dauerhaft, das sind mindestens 6 Monate, weniger als 50% ausüben kannst. Wegen Krankheit, Unfall oder schleichender Krankheit, Kräfteverfall etc., psychischen Erkrankungen, all das gehört dazu. Im Leistungsfall prüft also der Versicherer einmal BU-Grad von 50% erreicht. Passt das zu den Vertragsbedingungen, die du abgeschlossen hast? Und sind deine Gesundheitsangaben damals alle korrekt eingetragen worden? Und hast du alle geforderten Angaben auch wirklich an den Versicherer gesendet? So, das sind so mal die Punkte, die der Versicherer sich in der Regel immer anschaut. Deshalb kommen wir auch direkt zum Fehler Nummer 1. Und zwar die Gesundheitsfragen beim Abschluss. Schönreden, Falschangaben machen, ob wissentlich oder unwissentlich. Gesundheitsfragen ist mit einer der größten Themen, wo im Antrag, in der Antragserstellung schon super viele Fehler passieren, weshalb die BU nicht leistet. Ich habe auch eine Zahl dabei. Laut GDV, also wieder der Gesamtverband der Versicherer, sind Verletzungen der sogenannten vorvertraglichen Anzeigepflicht. Das ist nämlich die Pflicht, die du hast, alles korrekt, richtig, vollständig anzugeben beim Thema Gesundheit, was abgefragt wird, bei etwa 10-14% der BU-Ablehnungen. Also gar nicht so wenig. Und in manchen Auswertungen, gerade bei Jüngeren, und ich weiß, dass hier ganz, ganz viele Junge natürlich zuhören, ist das noch krasser. Bei den 17- bis 35-Jährigen wurden in der Untersuchung bis zu 47% der abgelehnten Leistungsfälle wegen der Anzeigepflichtverletzung abgelehnt. Boah, fast die Hälfte. Das ist so krass und ich kann es mir aber zu 100% vorstellen in der Praxis, weil ich dieses Thema immer wieder sehe bei uns im BU-Check, dass Themen einfach nicht vollständig angegeben worden sind, dass schludrig umgegangen wird mit den Gesundheitsangaben und man selber da auch keine Wichtigkeit drauf bringt. Wir machen das bei uns in der Beratung immer. Mir ist es ultra wichtig, wenn ihr eine BU abschließt, dass die natürlich auch leistet, unseren ganzen Beratern. Und deshalb nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit für das Thema Gesundheit. Ich habe auch übrigens ein Workbook, wie man seine Krankenakte richtig aufarbeitet für die Berufsunfähigkeitsversicherung oder private Krankenversicherung. Packe ich hier auch nochmal in die Shownotes, das ist kostenlos, das wirklich ein Guide ist, wie ich bei den Gesundheitsfragen vorgehe.
Also ganz, ganz wichtig. Was ist hier so ein bisschen das Problem? Also, und zwar, und dann versteht ihr auch, warum das vielleicht bei den Jüngeren ein größeres Problem ist. Wenn ihr eine BU abgeschlossen habt, ihr werdet dann berufsunfähig, stellt den Leistungsantrag, dann kann der Versicherer diese vorvertragliche Anzeigenpflicht, alles was ihr in den Gesundheitsangaben angegeben habt, nachprüfen, indem er eben die letzten innerhalb der 10 Jahre, wenn ich in den ersten 10 Jahren berufsunfähig werde, alles nachverfolgen kann, deine Krankenakte ziehen kann beim Versicherer, dann auch bei einzelnen Ärzten nachfragen kann. Und wenn da natürlich Diagnosen drin sind, die du gar nicht angegeben hast, die du unter den Tisch vielleicht gekehrt hast, egal ob wissentlich oder unwissentlich, das ist so ein bisschen die Problematik, nämlich auch Unwissentliche werden zum Problem oder können zum Problem werden, dann sagt der Versicherer, sorry, aber du hast deine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, wir zahlen nicht. Das ist krass, aber es passiert in der Praxis und das Thema ist, innerhalb von 10 Jahren verjähren manche Sachen, vorsätzliche Täuschungen beispielsweise, die man da gemacht hat, aber innerhalb der ersten 10 Jahre verjährt natürlich nichts und deshalb ist diese Quote auch bei insbesondere jungen Menschen so hoch, da waren wir ja gerade bei den bis zu 47% der Leistungsanträge, die abgelehnt werden, weil man in der Regel ja erst recht frisch eine BU abgeschlossen hat, trotzdem eben Fehler bei den Gesundheitsangaben hatte. Wollen wir nicht? Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wie vermeidest du Fehler? Wie gehst du vor? Also, was ich immer empfehlen würde, wenn man wirklich ein paar Themen hatte in der Vergangenheit, sich gar nicht mehr so genau erinnert, wann war ich beim Arzt, wann war ich nicht beim Arzt, dann würde ich auf jeden Fall meine Krankenakte anfordern. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn man privat versichert ist, muss man die ganzen Rechnungen einmal sich anschauen. Da stehen nämlich die abgerechneten Diagnosen drin. Und mit diesen abgerechneten Diagnosen und auch mit dem Datumsstempel kann ich natürlich viel besser zuordnen, wann war ich beim Arzt, weswegen war ich beim Arzt. Und ich kann überprüfen, was wurde wirklich abgerechnet. Ja, also stehen da Themen drin, die ich gar nicht so hatte. Das kommt leider auch häufiger vor, als man denkt. Und ich weiß, man kann dann immer sagen, ich wusste das nicht. Aber es ist halt relativ schwierig im Leistungsfall, wenn es einem eh schon schlecht geht, den Arzt wieder aufzusuchen, vielleicht praktiziert der Arzt gar nicht mehr, vielleicht hat er das auch mehrfach eingetragen, dann wird es sehr, sehr schwierig, der Versicherung zu sagen, wusste ich nicht, wenn es irgendwie bei jedem Arztbesuch eingetragen ist und der Arzt gar nicht mehr praktiziert. Wer soll dann Auskunft erteilen? Es wird ja nicht der Folgearzt Auskunft erteilen und dann dafür in Verantwortung gehen. Deshalb ist es einfacher, man macht sowas vorher, berichtigt sowas vorher, das geht mit Attesten vom Arzt, mit der Eigenstellungnahme und ich sehe das vorher ein, weil sonst habe ich dieses Problem einfach im Leistungsfall und da will ich es nicht haben. Da wird es so, so schwierig, das aufzuarbeiten, weil man einfach nicht mehr weiß oder Kontakt hat zu diesen Ärzten. Deshalb würde ich das immer empfehlen, dass man das macht. Ich weiß, es ist ein bisschen mühselig, insbesondere wenn man vielleicht viele Themen hatte, aber es lohnt sich, das einmal durchzugehen, aufzuarbeiten und in meinem Workbook gebe ich auch sehr, sehr viele Tipps. Welche Diagnosen sind problematisch? Wie gehe ich mit solchen Diagnosen um? Insbesondere natürlich psychische Diagnosen, die gestellt worden sind, obwohl kein psychisches Thema vorlag. Wenn psychische Diagnosen vorlagen und zum Beispiel fortlaufende Diagnosen gemacht worden sind, wie man das korrigiert. Wenn ich auf jeden Fall Themen hatte, wie ich das gut begründen kann, dass es auch zu einer guten Annahme beim Versicherer kommt. Wichtig ist natürlich, dass ihr hier nicht lügt und nichts unter den Tisch kehrt und dass ihr es sauber aufarbeitet. Das kann echt ein bisschen dauern, ich weiß. Aber es lohnt sich. Man schließt es idealerweise einmal ab und dann macht man es einmal richtig, als wenn man 5-mal das Thema irgendwie wieder neu aufgreift und ein Problem hat im Leistungsfall. Genau das wollen wir ja nicht. Deshalb, ja, ist es so, so ein wichtiges Thema und deshalb reite ich da auch immer wieder drauf rum und ich würde euch wirklich empfehlen, das sauber aufzuarbeiten. Und wenn ihr da Ratschläge braucht, dann könnt ihr immer gerne zu uns auch in die Beratung kommen. Wir machen das gerne. Wir können das rechtlich gesehen nicht mit euch gemeinsam machen, dass wir uns hinsetzen und die ganze Akte durchgucken. Das dürfen wir einfach nicht. Einfach ja aus Datenschutzgründen und Co. Aber wir können über Themen sprechen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe da eine Abrechnung, was würdet ihr empfehlen aus der Praxis? Was können wir tun, machen? Da unterstützen wir schon sehr und haben da bei uns im Backoffice geschultes Personal, die auch mal im Krankenversicherungswesen gesetzlichen gearbeitet haben, sodass sie wissen, was man machen kann und wie man da im Einzelnen auf Ärzte zugehen kann. Übrigens könnt ihr bei uns einfach online einen Termin buchen, von überall aus in Deutschland möglich. Einfach euren Wunschtermin online auswählen und genau, dann bekommt ihr auch immer eine E-Mail von uns, wie ihr euch vorbereiten könnt auf den Termin und könnt gegebenenfalls auch vorab schon mal eure Akte ziehen. Jetzt mit der digitalen Patientenakte wird das ja alles ein bisschen einfacher. Ihr müsst mal gucken, ob das bei euch möglich ist. Ansonsten gibt es auch in diesem Workbook ganz viele Tipps, was man machen kann, wenn man seine Krankenakte nicht bekommt. Ist nämlich auch immer wieder eine Herausforderung, bei der Krankenkasse, aber ihr habt ein Recht darauf. Also es gibt dann verschiedene Wege, die man gehen kann, über die Kassenärztliche Vereinigung oder an den Schalter zu gehen und Co., dass man Direktdruck bekommt. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten und das Workbook packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Fehler Nummer 2. Den Leistungsantrag stellen, wenn man berufsunfähig ist und dann einfach nicht mehr reagieren. So, das kommt tatsächlich in der Praxis auch häufiger vor. Das ist jetzt wirklich quasi der Leistungsfall. Nichts mit der Beantragung. Und viele sind dann immer so, ich konnte einfach nicht mehr die ganzen Briefe, Formulare nachfragen. Was sagen die Zahlen? Ganz interessant, auch wieder GDV-Statistik und morgen. 14% der abgelehnten BU-Leistungsfälle werden damit begründet, dass der Kunde im Verfahren einfach nicht mehr reagiert hat. Andere Analysen sprechen sogar von knapp 38%. Das heißt, die Zahlen gehen hier etwas arg auseinander, bei denen eben gar keine Reaktion von den Kunden kommen. Das ist auch mit einer der häufigsten Ursachen für die Ablehnung. Das ist heftig und ich kann es mir aber vorstellen, weil auch hier natürlich haben wir auch Praxiserfahrung. Der Versicherer will Sachen von dir haben, will Sachen von dir sehen, stellt vielleicht nochmal Rückfragen, die nicht 100% klar sind und man ist vielleicht damit überfordert. Und dann lässt man es einfach liegen und macht es nicht mehr, weil man will sich ja um seine eigene Gesundheit in dem Moment kümmern. Kann ich verstehen. Man ist emotional vielleicht auch am Limit. Und was ich da unbedingt mitgeben möchte, ist, dass ihr euch Unterstützung sucht. Dass ihr auch, wenn ihr die BU abschließt und die BU betreuen lasst, das von einem guten Makler machen lasst, wie zum Beispiel von uns, und nicht einfach Check24 abschließt. Die werden euch nicht helfen, dass alles irgendwie im Leistungsantrag auch so läuft wie in der Beantragung. Und das ist schon viel, viel wert. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir auch, wenn wir irgendwie rechtliche Streitfälle oder sowas haben, die Erstberatung bei unserem Anwalt, wir die Kosten dann dafür übernehmen, Folgekosten dann natürlich selber, aber wir unterstützen auch mit unserer Expertise natürlich auch im Leistungsfall, wenn ihr bei uns in der Betreuung seid und eben nicht nur bei der Beantragung, sondern eben auch, wenn man den Leistungsfall hat, weil das kann relativ umfangreich sein. Was ihr auch machen könnt, ist eben dann selber einen Fachanwalt zu suchen oder eben irgendeine vertraute Person natürlich auch, die euch mit dem Papierkram hilft. Also selbst wenn wir euch unterstützen, brauchen wir ja auch ein paar Informationen. Da hilft es vielleicht, eine Person zu sagen, hey, telefonier du doch bitte für mich mit Femans, weil die haben noch mal ein paar Fragen, die müssen es vorbereiten, ich brauche eine Unterschrift etc. Dann habt ihr eine vertraute Person. Ist in der Praxis auch immer sehr sinnvoll, die euch dann quasi unterstützt in dem Prozedere und ihr nicht selber irgendwie Mails schreiben müsst, mit uns telefonieren müsst und Co., sondern ja, da einfach auch auf der sicheren Seite seid und ihr könnt so eine Person ja auch schon früher ins Boot holen. Ich weiß, über solche Themen spricht man immer nicht so gerne, aber man hat vertraute Personen in seinem Kreis und man kann vorher auch sagen, hey, schau mal, ich habe dich als Notfallperson eingetragen und du bist aber auch eine Person, wo ich mir wünschen würde, dass du mir mit dem Papierkram hilfst, wenn es irgendwie mal dazu kommen sollte, dass ich so krank bin, dass ich die BU nicht selber beantragen kann, dass wenn nochmal Rückfragen kommen, dass du mich emotional entlasten kannst. Genau, das wäre mein Tipp an der Stelle. So, gucken wir uns Fehler Nummer 3 an, der sehr häufig gemacht wird. Und zwar, der BU-Grad kann nicht nachgewiesen werden oder man hat falsche Erwartungen. Kennt das vielleicht? Man sagt selber, ich bin total eingeschränkt. Wieso sagt die Versicherung denn nein? Warum wird mein Antrag nicht bewilligt? Es gibt natürlich wieder Zahlen dazu. Nicht-Erreichen des versicherten BU-Grades, also die 50%, ist einer der häufigsten Ablehnungsgründe mit knapp 50%. Auch hier schwanken die Zahlen etwas, 46-54%, je nachdem, wo man schaut. Das heißt, in mehr als die Hälfte von den abgelehnten Fällen sagt der Versicherer, du schaffst noch mehr als 50% in deinem Job. Das ist natürlich bitter, wenn man selber es wirklich nicht mehr kann. Das ist richtig bitter, wenn man selber das wirklich nicht mehr kann. Und wo liegt hier das Problem? Viele sagen dann, ja, der Versicherer ist scheiße und was weiß ich was. Aber viele unterschätzen, wie streng die Definition ist. Also es geht um den konkreten Beruf, den man zuletzt ausgeübt hat und darum, was du davon noch alles schaffst. Wenn du zum Beispiel wieder stundenweise arbeitest, Aufgaben umorganisiert wurden von deinem Arbeitgeber und weiter halb im Job bist, kann der Versicherer argumentieren, dass keine 50% vorliegen. Was hilft in der Praxis? Dafür haben wir natürlich auch wieder einen Tipp. genaue Tätigkeitsbeschreibung. Super, super wichtig würde ich auch empfehlen beim BU-Abschluss, dass man einfach eine Tätigkeitsbeschreibung anhand von einem Fragebogen zum Beispiel macht. Den hängen wir zum Beispiel immer wieder mit an. Aber auch selber eine Tätigkeitsbeschreibung erstellt. Wie viel Prozent sind Bildschirmarbeit? Wie viel Prozent sind Kundenkontakt? Wie viel ist körperliche Belastung? Wie viel Reisen, Stress, Führungsverantwortung, die man trägt. Ich würde mir das ganz klar aufschreiben und wirklich mal aufschreiben, wie sieht mein Alltag aus? Was fällt dir schwer auch in dem Moment oder bevor man berufsunfähig wird? Was musst du reduzieren, bevor überhaupt das irgendwie umorganisiert wird, auch beim Arbeitgeber? Das kann ja dann im Nachgang passieren. Wenn man die BU schon beantragt hat oder bewilligt bekommen hat, kann man ja immer noch sagen, Chef, Chefin, ich arbeite zwar 40%, aber es wäre gut, wenn wir diese Aufgabe aus den 40% noch rausnehmen. Ja, das kann man ja immer noch im Nachtrag machen. Ich würde es nicht direkt alles immer machen, sondern erstmal darauf fokussieren, welche Arbeit mache ich in meinem Job, wie sieht mein Job genau aus und was kann ich davon noch tun, was kann ich davon noch nicht tun und auch das echt mal aufzugliedern. Diese Dokumentation kann später wirklich Gold wert sein. Ich würde es auch in jedem Job immer machen, wenn man den Job wechselt, verändert sich ja auch so ein bisschen das Gebiet. Ich weiß, da denken viele nicht dran, deshalb ist dieses Initiale schon mal gut, wenn man das erstellt hat. Aber wenn man schon vielleicht eine schleichende Krankheit hat oder so und merkt, dass es in so eine Richtung gehen könnte, dann hilft es auch einfach mal so ein bisschen zu tracken, seine eigenen Stunden zu tracken und zu gucken, mit was verbringe ich eigentlich die meiste Zeit in meinem Job und so ein bisschen aufzuschreiben. Dann bei den medizinischen Dokumenten Ärzteberichte, in denen klar steht, was du nicht mehr kannst. Das ist nämlich auch sehr hilfreich, das daneben zu legen mit quasi dieser Tätigkeitsbeschreibung. Dann sieht man, 40% deiner Arbeit ist zum Beispiel Mitarbeiterführung. Und dann sagt der Arzt psychisch gesehen, Mitarbeiterführung geht nicht mehr. Und zusätzlich dazu geht auch nicht mehr Kundenkontakt. Und das wäre 20% deiner Arbeit gewesen. Und dann weiß man, okay, 60% geht nicht mehr, ist auf jeden Fall berufsunfähig. Reha-Berichte, Therapeutenberichte, all das hilft auf jeden Fall in der Praxis. Kommen wir zu Fehler Nummer 4. Auch wieder ein Gegenwartsthema, sich zu spät um die Berufsunfähigkeitsversicherung zu kümmern. Vor allem nach Psychotherapie und schweren Diagnosen. Ja, viele sagen immer, ich mache später BU, wenn ich Zeit habe, wenn ich mehr verdiene. Und später ist oft zu spät. Leider sehe ich auch immer in der Praxis, was zeigt die Realität, wieder ein paar Daten mitgebracht. Psychische Erkrankungen sind inzwischen die häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit mit 37%. Das ist krass. Und bei Frauen sind wir sogar bei 40%. Das ist so krass. Das ist wirklich krass. Und Stiftung Warentest zeigt, wer Psychotherapie, depressive Episoden oder bestimmte psychische Diagnosen in der Akte hat, bekommt oft gar keine BU mehr oder nur mit Ausschlüssen und Zuschlägen. Also genau die Themen, weswegen man berufsunfähig wird, können ausgeschlossen werden, wenn man gewisse Vorerkrankungen hat. Und allein deswegen macht es so viel Sinn, sich so früh wie möglich um seine Berufsunfähigkeitsversicherung zu kümmern, wenn man mit sowas noch nichts zu tun hatte, wenn man einfach noch gesund ist, da kein Thema hat, noch keine Psychotherapie angefangen hat, ist es einfach mega, mega wichtig, weil später, wenn halt Themen dazu kommen, dann wird es so schwierig, eine BU abzuschließen. Und der Fehler ist so ein bisschen, dass viele halt denken, sie sind jetzt gesund. Deshalb passiert einem nichts, also dieser Bias immer mit dabei ist. Und ich mache das, wenn ich mal mehr verdiene. Aber es gibt so tolle Ausgestaltungsmöglichkeiten bei der BU, dass ich am Anfang vielleicht erstmal eine niedrigere Rente ansetze, wenn ich in der Ausbildung bin oder im Studium. Aber dann habe ich sie und dann habe ich meinen Gesundheitszustand eingefroren und dann kann ich es über die Nachversicherungsoptionen einfach aufstocken. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, die man sich da anschauen kann und machen kann. Es gibt für alles eine Lösung und ihr merkt ja selber, Stress, Burnout, Depressionen, Long-Covid, es nimmt zu. Es wird nicht weniger. Es nimmt zu und jeder kann davon betroffen sein, egal in was für einem Job man steckt. Deshalb, ja, wenn du die BU erst willst, wenn schon gewisse Diagnosen in deiner Akte sind, ist es immer schwieriger, als wenn du dich vorab drum kümmerst und dann halt quasi wirklich eine BU ohne Einschränkungen bekommst. Weil das Problem bei den Einschränkungen ist auch, wenn ich eine BU abschließe, zum Beispiel mit einer psychischen Einschränkung, im Leistungsfall wird natürlich diese Einschränkung geprüft. Wenn ich zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall dann hatte, dann kann der Versicherer auch ausholen und ganz genau prüfen, ob dieser Bandscheibenvorfall daher kam aus den psychischen Erkrankungen Und dann machen solche Ausschlüsse auch immer im Leistungsfall eine Schwierigkeit, als wenn man keinen Leistungsausschuss hat, sondern irgendwie nur einen Risikozuschlag oder so. Aber auch das kann man vermeiden, je früher man sich mit der BU auseinandersetzt. Und vielleicht, was auch noch ein Wermutstropfen ist, je früher ich eine BU abschließe, desto günstiger ist sie in der Regel auch für mich, weil ich einfach jünger bin und dadurch der Beitrag dann generell für die gleiche Absicherung auch günstiger bleibt. Was vielleicht auch noch interessant ist, wenn man psychische Vorerkrankungen hat, es ist nicht komplett verloren. Ich sehe in der Praxis, dass es immer wieder darauf ankommt, weswegen man in psychischer Behandlung war, ob man Medikamente nimmt, ob man keine nimmt, wie schwer der Grad ist, wie lange das auch her ist. Wenn man zum Beispiel jung ist, gibt es auch Versicherer, die nur die letzten 3 Jahre abfragen, nicht 5 Jahre. Da kann es dann zum Beispiel sein, dass es schneller wieder draußen ist, nicht mehr angabepflichtig ist, ich wieder eine normalere BU bekomme. All das würden wir aber im Beratungsgespräch gemeinsam evaluieren, weil es immer ein Individualfall ist. Und wir sagen euch auch dann, was wir brauchen, was wir vielleicht für Therapeutenberichte brauchen etc., die man dann auch proaktiv einfordern kann. Also die Hoffnung ist nicht verloren. Wenn ihr euch aktuell in Behandlung befindet, geht's nicht. Da wird man immer abgelehnt. Wenn die Behandlung schon ein paar Jahre her ist, dann kann man es versuchen. Dann könnt ihr euch auch gerne melden bei uns, einfach online einen Termin vereinbaren. Und es gibt auch alternative Lösungen, die man sich anschauen kann, wie die Grundfähigkeitenversicherung, die Dread Disease Versicherung. All das zum Beispiel als Alternativen zu Berufsunfähigkeitsversicherung kann vielleicht auch in dem Fall Sinn machen. Schauen wir uns aber gerne individuell an. Deshalb einfach auf female-finanzen.de auf Beratung klicken und euren Wunschtermin online digital buchen. Kommen wir zu Fehler Nummer 5. Ohne Profi, ohne Strategie in den BU-Antrag gehen und auch in den Leistungsantrag gehen. Ich glaube, ihr habt es schon gemerkt, wenn man selber immer denkt, man kann alles irgendwie selber machen, dann ist das wirklich ein heikles Thema bei der BU. Ihr habt es gesehen, Gesundheitsfragen spielen eine Rolle. Wenn man Vorerkrankungen hat, weiß man nicht, welche Absicherung bekommt. Ich kann keine anonyme Voranfrage machen. Darüber sprechen wir auch gleich. Kann ich sehen, wie mich der Versicherer vorab versichert. Und auch beim Leistungsantrag. Ich habe vielleicht keine Kraft, den selber irgendwie auszufüllen und weiß nicht, was ich idealerweise eintrage. Keine Tätigkeitsbeschreibung etc. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, wieso so viele das noch auf eigene Faust machen. Ich glaube, viele denken immer, die BU kostet dann weniger, wenn ich das direkt beim Versicherer mache oder wenn ich das ja direkt bei der Allianz oder irgendwo sonst mache, ohne Werbung jetzt hier an der Stelle. Aber dem ist nicht so. Die Tarife kosten überall gleich viel und ihr habt nur Vorteile, wenn ihr zu einer neutralen Beratung geht, wie bei uns, ja, wenn ihr einfach viele Tarife euch anschauen könnt bei einem Makler oder meinetwegen auch einen Honorarberater. Macht aber wenig Sinn aus meiner Perspektive, weil es so wenig Honorartarife gibt. Da zahlt man dann meistens irgendwie doppelt, weil der Tarif per se auch schon ganz normal gleich viel kostet. Aber genau, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Warum? Der Tarif ist überall der gleiche. Warum dann keine Hilfe in Anspruch nehmen? Und Studien zeigen auch, es gibt riesige Unterschiede auch bei den Versicherern. Viele haben auch das Kleingedruckte gar nicht im Blick. Manche lehnen deutlich mehr Leistungsabträge ab, manche weniger, manche haben überdurchschnittlich hohe Leistungsquoten, manche geringere, manche haben Bedingungen, die sehr komplex sind, wo es auch dazu kommen kann, dass man abgelehnt wird, Ausschlussklauseln und wir gucken uns wirklich im Detail auch dieses Kleingedruckte gemeinsam an, gehen den Vertrag durch, vergleichen auch das Kleingedruckte mit anderen, weil wir Tools haben, die wir in unserer Beratung nutzen, die gar nicht so zugänglich sind für einen selber. Also wir gucken uns das Ganze natürlich auch im Kontext deines Berufs an, weil es macht keinen Sinn, immer das Kleingedruckte sich anzuschauen, aber gar nicht zu wissen, was ist denn relevant für dich und deinen Beruf. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig an der Stelle. Was machen wir in der Praxis? Wie sieht das bei uns aus? Vielleicht, dass man ein Gefühl dafür bekommt, warum so eine Unterstützung sowohl bei der Antragserstellung als auch im Leistungsfall Sinn machen kann. Wir schauen uns eben das Thema Krankenakte gemeinsam an, Gesundheitsfragen und Co. Wir machen eine anonyme Risikovoranfrage. Hat für dich den Vorteil, dass wir viele verschiedene Versicherer anfragen, angucken. Wie würden die dich absichern? Gibt es Risikozuschläge? So kannst du Tarife besser vergleichen und bekommst keinen Antrag in der sogenannten HIS-Kartei. Weil wenn das einmal passiert, den Antrag mit deinem Namen stellst, kann es sein, dass du überall sonst abgelehnt wirst, weil das eine globale Kartei ist, auf die alle Versicherer Zugriff haben und die sich natürlich keine Mühe machen, wenn einmal jemand abgelehnt hat, dich irgendwie anzunehmen, weil sie sagen, hat natürlich einen Grund, warum soll ich das Risiko dann annehmen? Wir gucken uns Tarife natürlich an mit Bedingungen, die zu dir passen, Kleingedrucktes etc., Angebotsbesprechungen und begleiten dich auch in der sauberen Antragserstellung, also ein vollumfängliches Paket und im Leistungsfall habe ich ja schon drüber gesprochen, begleiten wir dich selbstverständlich auch auch, wenn du bei uns in der Betreuung bist und gucken, dass wir gemeinsam die Leistungsanträge genauso machen wie den Antrag, den wir mit dir erstellt haben und auch eben diese rechtliche Beratung mit unserem Anwalt gemeinsam angehen, wenn es irgendwie einen Streitfall gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du zu uns in die Beratung kommst. Schau dir gerne auch mal unsere ganzen Bewertungen an, unzählige davon. Wir haben super viel Erfahrung in diesem Bereich Berufsunfähigkeit und alternative Arbeitskraftabsicherungen. Buch dir einfach einen Termin, schieb das Thema nicht mehr weiter auf, schieb's nicht noch weitere Monate auf, denn es kann immer ein gesundheitliches Thema dazwischen kommen. Und wir freuen uns, wenn wir dich in der Beratung wiedersehen. Kommen wir zu einem Fazit. Nochmal kurz und knackig zusammengefasst. Grund Nummer eins, ja, Fehler Nummer eins, den man immer wieder sieht, Gesundheitsfragen nicht ernst genommen. Anzeigepflicht, Verletzung und Co. Macht das nicht. Gesundheitsfragen, Krankenakte anschauen, alles sauber aufarbeiten. Fehler Nummer zwei, Antrag erstellen und dann nicht reagieren. Kommt leider häufig vor. Such dir einen Partner im Leistungsfall. Such jemanden als Vertrauensperson, der dich auch dabei unterstützt. Dann BU-Grad, 50%, nicht festgestellt worden. Mach eine Tätigkeitsbeschreibung in der Antragserstellung einmal, aber auch währenddessen, wenn du mal den Beruf wechselst und versuch auch, die medizinischen Dokumente darauf zu mappen, dann wird es einfacher, auch die Leistung zu bekommen. Fehler Nummer vier, sich zu spät zu kümmern, dass man eben gar keine BU mehr bekommt oder nur noch mit Leistungsanschränkungen und Co., insbesondere wenn man psychische Vorerkrankungen hat. Je früher, desto besser, je gesünder, desto besser und auch desto günstiger wird das Ganze für dich. Und Fehler Nummer fünf, ohne Profi und ohne Strategie unterwegs, sowohl im Antrag als auch im Leistungsfall, macht es Sinn, das gemeinsam zum Beispiel mit uns an deinem Partner an deiner Seite zu machen, dass diese ganzen Fehler eben nicht passieren und dass du wirklich gut durchkommst mit der Antragserstellung, Vergleich, anonyme Risikovoranfrage, aber auch dann gegebenenfalls im Leistungsfall. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und geholfen, dich mit dem Thema BU besser auseinanderzusetzen. Wie gesagt, die BU leistet in über 80% der Fällen, wenn du eben diese Fehler vermeidest, insbesondere als junge Person. Nochmal der Appell hier, weil ihr habt ja gesehen, fast 50% der Leistungsanträge werden abgelehnt wegen dem Thema Gesundheitsfragen. Nehmt es nicht lapidar einfach hin, sondern nehmt euch Zeit, macht es einmal richtig, macht es einmal gerne richtig in Begleitung auch mit uns. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche und ich freue mich, wenn ihr dem Podcast eure 5-Sterne-Bewertung gebt, dann das motiviert uns natürlich, jede Woche neuen frischen Content für euch zu erstellen und wenn ihr uns ein Like gebt hier auf YouTube. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.